Hast du denn gut geweihnachtet?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe gut geweihnachtet, bin aber auch nicht unfroh, dass der Wahnsinn ein Ende hat.
Das kann man ja immer verstehen. Vor allem muss sich ja dann der Magen auch irgendwann wieder regenerieren, ob der Menge, die man zu sich nimmt.
Das ist genau das nämlich. Ich warte auf das neue Jahr, um das Ganze...
Ach so, einer bist du.
Na, normalerweise nicht, aber ich habe mir vorgenommen, ich habe mal festgestellt, dass wenn ich sehr viel Zucker esse, irgendwann dann keinen Bock mehr darauf habe und dann echt so ein Overkill, keine Lust mehr habe. Genau das gleiche mache ich jetzt mit jeglicher Nahrung, die ich bekomme, und werde das auf ein Minimum ab Januar runterschrauben.
Das wäre dann natürlich schwierig, sollten die Panthers dann noch den Playoff-Run hinlegen und du irgendwie die Nervennahrung brauchst, aber...
Da wird es mit dem Alkoholverzicht tendenziell schwierig, aber vielleicht mache ich das deswegen umgekehrt. Ich habe nämlich im Dezember eigentlich nur so gut wie noch gar keinen Alkohol getrunken.
Das ist auch vernünftig. Ich mache das ja meistens im Januar tatsächlich immer als Clean-Monat. Aber je nachdem, was da footballseitig jetzt passiert, ist das vielleicht schwierig. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Keep Talking, dem Carolina Panthers Podcast. Am Mikrofon ist wie immer Moritz Heist, das bin ich, und Kai Beuchling ist natürlich auch dabei. Guten Abend.
Moin.
Die letzte Episode in diesem Jahr, die wir zusammen aufnehmen, denn es ist der 28. Dezember. Wir haben Weihnachten gut verbracht, sind gut gesättigt und haben eine rekordverdächtige Sendung vor uns, denn seitdem wir diesen Podcast machen zum allerersten Mal, geht es auch Ende Dezember wirklich noch was oder um was die Panthers und die Football-Sachen so angehen. Das ist schon sehr außergewöhnlich. Eigentlich haben wir sonst Anfang Dezember die Saison ja schon beendet, so intern. Innerlich gekündigt, so.
Ja,
ne? Silent Quitting. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz so zu deinem heiligen Abend, beziehungsweise wie du dich vom Spiel hast abhalten lassen, beziehungsweise dann nachts, ebenso wie ich, noch gedacht hast, oh, anscheinend muss man das gesehen haben. Wie war das bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es nicht so mitgekriegt wie du. Du bist ja leicht gespoilert worden, glaube ich, ne?
Ja, ganz wenig.
Aber zumindest so, dass du dir vorgenommen, ich glaube, dein Plan war ja vielleicht, das am nächsten Tag dann nachzugucken, richtig? Ganz in Ruhe, entspannt.
Ja, genau. Und dann bekam ich aber, und eigentlich habe ich alles, bei sowas stelle ich ja dann alle Nachrichten meines Handys und sowas aus. Hatte nur tatsächlich die ESPN-App vergessen abzuschalten, und dann habe ich nur mit einem Blick auf meine Uhr irgendwie so eine Nachricht bekommen, wo dann nur, ich weiß gar nicht, nur irgendwas mit Panthers und was weiß ich, Records, Halftime und so, also noch keine Punkte und so, und da auch sofort das Auge wieder davon weggenommen. Das hätte dann ja auch im Grunde heißen können, noch nie so viele Punkte kassiert in der Halbzeit wie jetzt. Gut, da gibt es wahrscheinlich dann keine so eine Notification für, aber ja, und daher wusste ich schon ein bisschen, okay, das muss schon so ein bisschen was Krasses sein, aber das war ja dann auch dann noch sozusagen mitten im Spiel, und Spiele können sich ja auch dann recht schnell noch ändern, wie wir auch in den letzten Wochen mal gesehen haben. Ja, von daher war ich da schon dann ein bisschen heiß und dachte, okay, dann muss man das wahrscheinlich schon gesehen haben, und habe mir das dann auch sehr spät abends tatsächlich noch reingepfiffen.
Ja, also mein Plan war ja ähnlich, nur dass ich mich halt nicht spoilern lasse.
Ja, ja, zu Recht.
Also bei mir kommt das nicht in Frage, weil ich wirklich alle elektronischen Geräte in die Ecke schmeiße und sage, okay, ich fasse sie nicht an, bis ich das Spiel komplett gesehen habe. Weil selbst wenn ich das Telefon dann, also wenn ich merke, es läuft nicht, und ich nehme das Telefon dann zum Beispiel in die Hand und gucke drauf und Ja, stell dann fest, es gab tatsächlich irgendwie ein ganz, ganz grausames Spiel, dann gucke ich das halt nicht zu Ende, dann spule ich halt alle möglichen Sachen vor und ja, keine Ahnung, und das möchte ich nicht. Das heißt, ich lasse alles in der Ecke liegen, bis ich das Spiel zu Ende geguckt habe und ja, Weihnachten mit zwei Kindern ist natürlich, heißt nicht, dass ich um 19 Uhr da sitze und ganz gemütlich mir ein Spiel angucke, sondern warte, bis dann die Oma nach Hause gefahren ist und die Kinder im Bett sind und habe mir dann eigentlich gedacht, so okay, und jetzt ist es 21.30 Uhr, jetzt gucke ich mir ganz gemütlich das Spiel an und habe dann einfach nur gesehen, wie meine Frau dann so sagte, ja gut, dann gehe ich jetzt halt dann ins Bett und so, Moment, wollen wir sonst noch ganz einen gemütlichen Film oder so gucken? Ja, hatte ich eigentlich gedacht. Und dann so, okay, und dann haben wir uns noch ganz gemütlichen Film angeguckt und dann ist sie um 23:30 ins Bett gegangen und dann habe ich um 12, glaube ich, angefangen, das Spiel nachzugucken. Mhm. Was für viele jetzt wahrscheinlich so, ja, warum, ist doch nicht, ist doch gar kein Problem. Doch, wenn du zwei kleine Kinder hast, die am nächsten Morgen safe wieder früh wach sind, dann ist das schon schwierig, aber ja, kann man sich nicht entgehen lassen und hat sich ja tatsächlich total gelohnt, das komplette Spiel nochmal zu gucken.
Ja, ein Spiel für die Geschichtsbücher tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob es die Kommentatoren innerhalb der Übertragung schon immer sagten, aber letztendlich waren es dann nachher 570 Total Yards Offense und 320 Yards Rushing. Das gab es bisher noch nie bei den Panthers. Der vorherige Rekord, was diese Scrimmage Yards angehen, waren 548, also 22 weniger. Und dieser Rekord stammt aus dem Jahr 2017 gegen Miami. Das habe ich noch gefunden. Ich wollte tatsächlich noch nachschauen, was denn so allgemein die Total Yards Rekorde sind generell in Spielen, weil ja klar, das ist natürlich super viel, aber wenn man keinen Vergleichswert dazu hat, dann ist das ja auch letztendlich zwar nur eine hohe Zahl, aber naja, wie gesagt, also tatsächlich ein absolutes Rekordspiel von den Panthers. Ja.
Super krass einfach.
Also war wohl nicht mehr zu rechnen, war einfach. Also ich bin da schon eher mit Bauchschmerzen in dieses Spiel gegangen und dachte, ja gut, die Lions sind wahrscheinlich einfach da noch das bessere Team, die ja schon auch ihre Chancen genutzt haben. Dann letztendlich, gut, der letzte Touchdown am Schluss, das war dann noch so ein bisschen ja, für den Punktestand, ne, wie so ein bisschen, damit es nicht ganz so schlimm nach übler Niederlage aussieht. Aber, und ich fand es zu Beginn auch überraschend, ne? Panthers punkten im ersten Drive, Lions punkten im ersten Drive, dachte ich, okay, das könnte dann, vielleicht ist der Shootout jetzt die Strategie und man guckt einfach, wie es nachher ausgeht. Hätte mich dann letztendlich auch nicht gewundert, aber dass das ein so dominantes Laufspiel war, das war ja nicht zu erwarten, gerade nach dem Spiel gegen Pittsburgh, ne?
Also es fing natürlich schon stark an, ne, mit diesen beiden Runs von Chuba Hubbard, mit den plus 30 Yards beide Runs, ja, irgendwie. Das fand ich schon überraschend und dachte so, wow, okay, so wird's wahrscheinlich nicht weitergehen, aber starker erster Drive, vielen Dank. Wie du das sagst, so der Ausgleich, und dann dachte ich, okay, und jetzt wird's ein Shootout und da sind die Lions echt gut, offensiv macht das ja echt Spaß. Und natürlich hatte man das Spiel gegen die Steelers immer noch im Hinterkopf, das war ja, boah, gruselig einfach.
Ja.
Ich glaube wirklich, dass so der Game Changer und das Momentum übergesprungen sind in dem Moment, wo Jetur Gross-Matos den Fumble recovered hat. Mhm. So, weil das, ne, da waren sie in der Red Zone und das war genau der wichtige Moment, weil ich dachte, okay, und jetzt überholen sie uns quasi punktemäßig und werden immer wieder antworten auf unsere Drives. Und ich glaube, dass das der ganz, ganz, also weil ich saß da und dachte, boah, bitte, ihr müsst sie irgendwie aufhalten, die dürfen jetzt nicht in Führung gehen, ansonsten spielen sie das besser nach Hause, als wir es wieder aufholen werden. Und ja, genauso ist es gekommen und das war so wichtig und das hast du auch im gesamten Spiel gemerkt. Und dann ist komplett der Ruck ja durch die Mannschaft gegangen und dann ging ja alles. Also
das heißt, wir stehen am kommenden Sonntag ja eigentlich schon, ist das schon das Playoff-Spiel, auch wenn danach nochmal eins kommt, aber das Spiel am kommenden Sonntag gegen die Buccaneers um 19 Uhr, Gott sei Dank wurde es noch nicht getauscht.
Nee, wird wahrscheinlich auch nicht passieren.
Nee, wird nicht mehr passieren.
Steelers-Spiel getauscht.
Hat ja die NFL ja schon angekündigt, aber das ist jetzt dann tatsächlich das Spiel. wenn die Panthers gewinnen, stehen sie auf Platz 1 der Division. Wenn die Buccaneers gewinnen, stehen sie weiterhin auf Platz 1 in der Division und sind, glaube ich, dann auch nicht mehr einholbar.
Ja, genau.
Die Panthers müssen trotzdem noch natürlich das letzte Spiel dann auch gegen New Orleans gewinnen, um wirklich die NFC South zu gewinnen. Ich weiß jetzt nicht, was da implizit dieser Woche davon abhängt, was die Saints machen müssen. Ich weiß gerade nicht, gegen wen
die spielen. Ich glaube, das ist ziemlich egal. Die Saints haben einen starken Gegner, das weiß ich auf alle Fälle. Ist das nicht sogar gegen die Eagles?
Spielen das könnte sogar sein. Ja, aber es spielt, ich glaube, wie du sagst, keine Rolle. Also die Panthers müssen auf jeden Fall noch die nächsten beiden gewinnen, aber das am Sonntag jetzt eben gegen den Divisionsrivalen und gegen Tom Brady. Das Rückspiel in Tampa Bay ist jetzt, wie gesagt, das Spiel mit absolutem Playoff-Charakter und das ist natürlich hochinteressant.
Ja, Wahnsinn.
Da schauen wir nachher nochmal kurz ein bisschen drauf. Ja, Steve Wilks wird natürlich weiterhin jetzt gestärkt, vor allem nach diesem Rekordspiel. Immer mehr Spieler stärken sich öffentlich für ihn oder sprechen sich für ihn aus, unter anderem jetzt dieses Mal auch von Derrick Brown. Ich bin da sehr gespannt. Ich finde es auch mittlerweile, wäre es fast etwas alternativlos, ihn das nicht probieren zu lassen für die kommende Saison. Ja, werden wir sehen, was da weiterhin passiert.
Also wenn die Spieler schon so stark darauf reagieren, ich weiß, darauf muss man nicht unbedingt hören, aber das heißt schon einiges. Ich glaube, der hat da wirklich den Lockerroom im Griff und nicht nur im Griff, sondern auch tatsächlich menschlich im Griff. Klar, es ist Tepper jetzt irgendwie, der nächste Schuss muss halt sitzen, das haben wir ja schon mal besprochen irgendwie und das wird er sich gut überlegen, aber ich glaube nicht, dass er daran, dass er an Steve Wilks vorbeigucken kann.
Eigentlich nicht.
Wie soll das gehen? Also ja. Ich finde es nur vernünftig, wenn er sich nochmal ein, zwei andere Perspektiven anhört oder andere Coaches anhört, aber ich glaube, Steve Wilks sollte da ein dickes, fettes Plus hinter seinem Namen haben. Alleine für das, was er jetzt Ende dieser Saison geschafft hat, ja, mit diesen Jungs.
Mit ein bisschen Sorge muss man gucken, oder ich fange vielleicht anders an, was mich jetzt, ne, wenn man die Buccaneers so als ja doch, man hat es jetzt auch am Wochenende wieder gesehen, das ist eigentlich ein schlagbarer Gegner für alle, selbst für die Arizona Cardinals mit drittem Quarterback, glaube ich. Ne? Die waren sehr, sehr lange dran, das noch zu gewinnen, beziehungsweise haben es dann wieder nur durch ein Field Goal bei auslaufender Uhr verloren. So ein bisschen die Sorge ist jetzt eben nur dieses Up und Down bei den Panthers. Es war jetzt ein riesen Rekordspiel, absolut perfekt. Also wir werden, glaube ich, auch nachher gar nicht so arg viel zur Analyse zu sagen haben, weil der ja einfach mega viel funktioniert hat. Die Woche davor hat sowas gar nicht funktioniert, ne? Und dieses Auf und Ab hatten wir jetzt ja gerade auch unter Steve Wilks schon immer mal öfter. Deswegen, das ist so ein bisschen mein Bauchschmerz für die kommende Woche.
Klar. Muss es auch sein.
Ja. Und natürlich der andere Punkt, aber das geht jetzt eher so Richtung News und da machen wir am besten weiter. Ja, denn das Spiel am Sonntag gegen die Lions, am Samstag war es, Entschuldigung, war aus anderer Perspektive her gesehen natürlich auch sehr, sehr teuer, denn JC Horn hat sich das Handgelenk gebrochen und wurde, soweit ich gelesen habe, gestern bereits operiert, aber es gibt da noch keinen genauen Status. Er wird mit Sicherheit nicht am Sonntag spielen, davon kann man ausgehen. Also sollte da noch vielleicht in Woche 17 irgendwie was gehen oder dann wirklich noch ein Playoff-Spiel irgendwie drin sein, dann vielleicht, aber da gab es auch keinerlei Spekulationen. Und das ist natürlich jetzt bei diesem Cornerback-Room, ne, ohne Dante Jackson dann auch noch, das ist jetzt wirklich, wirklich dumm gelaufen, sagen wir so.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe es ja schon, also wir haben es ja schon geschrieben irgendwie. Man hat, finde ich, in der Situation schon gesehen beim Tackling irgendwie, wo er dann auf dem Boden lag, das Handgelenk rumschlackerte, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und JC Horn ist jetzt, glaube ich, auch keiner, der länger liegen bleibt, als es notwendig ist. Ja, deswegen bitter, gerade weil er echt ziemlich gut drauf ist und weil wir eh schon einen sehr angeschlagenen Cornerback-Room haben.
Ja, und die Schwächen, gerade jetzt so bei den Notational Playern, ne, oder jetzt bei den Nicht-Voll-Startern, gerade so bei Keith Taylor oder so, die waren ja beim Spiel gegen Pittsburgh einfach offensichtlich, da haben wir auch drüber gesprochen, dass das ja eher suboptimal gelaufen ist.
Die haben leider auch so eine Up-and-Down-Moments, ja.
Ja. Aber es gibt ein sehr altbekanntes Gesicht zurück in Carolina. Die Gerüchte dazu gab es schon immer mal wieder, ob man den nicht anrufen sollte oder ob Steve Wilks seinen alten Bekannten nicht anrufen sollte, denn Batman oder Josh Norman ist zurück bei den Panthers, und da explodierte das Internet natürlich auch noch gestern. Josh Norman, schießt du noch mal los? Ich bin mir sicher, du hast von ihm ein bisschen mehr Erinnerungen noch irgendwie dran, und dann sind ja auch tatsächlich auf Twitter so ein paar spaßige Dinge irgendwie passiert. Die haben dir sehr gut gefallen, wie ich sehe.
Auf jeden Fall. Also insgesamt hat mir das sehr gut gefallen, weil Josh Norman ist einer meiner Lieblinge. Ich ärgere mich jetzt so ein bisschen. Ich habe die ganze Zeit immer überlegt, ob ich mir noch so ein, es gab bei eBay, glaube ich, immer diese T-Shirts noch von der Super Bowl Season, und da war immer noch Josh Norman, war immer verfügbar irgendwie. Ich hatte lange überlegt, ob ich mir ein T-Shirt von ihm hole, weil ich den immer mochte. Guter Typ, ich habe es gestern geschrieben, the talk is back, er ist einfach ein Trash-Talker ohne Ende, das macht richtig, richtig Spaß, weil er seine Gegner einfach zur Weißglut bringt, ja, und die einfach voll labert, und dass er das kann, da konnte man sich früher immer im Podcast Carolina Huddle, den es jetzt leider nicht mehr gibt, überzeugen, weil da war er regelmäßig zu Gast tatsächlich. Ich weiß nicht, wie die das geschafft haben. Das war auch mein erster Gedanke tatsächlich, ob wir ihn nicht anfragen sollen, aber ich glaube, der hat erstmal andere Sachen zu tun jetzt. Aber alleine da war er schon, also ein super lustiger Typ. Ist für alle die ihn nicht kennen, er ist damals 2012 von den Panthers in der 5. Runde gedraftet worden, hat dann relativ unscheinbare Jahre gespielt, außer die 2015er Saison, wo ja sehr viele Leute sehr gut waren bei den Panthers, und es dann in den Super Bowl ging, er auch, hat eine Pro Bowl Season hingelegt, richtig, richtig starke, also ist ein richtiger Shutdown Corner geworden, was man nicht unbedingt hätte absehen können damals, als er gedraftet wurde, konnte sich dann leider mit den Panthers nicht auf einen Vertrag einigen, sie haben ihn getaggt, also einen Franchise Tag verpasst. Aber da sich vor der Saison keinen Vertrag irgendwie ergeben hat, haben sie den Tag wieder weggenommen, und er ist dann nach Washington gegangen und ist da der bestbezahlteste Corner in dem Moment gewesen. Hat einen 5-Jahres-Vertrag mit 75 Millionen unterschrieben. Das ist mit Sicherheit heute schon wieder getoppt, ohne es nachzugucken, aber davon kann man ausgehen. Ein absolut guter Typ einfach.
Und hat dann ja auch leider, muss man wieder sagen, mit dem großen Vertrag in Washington ja auch nochmal richtig gut gespielt. Ne? Klar, nicht mehr ganz so lights out wie 2015, aber der hat in seinen ersten beiden Jahren bei Washington schon auch nochmal ordentlich Bälle weggefangen. Der war da schon auch gut.
Ja, auf jeden Fall. Also er hat halt alles richtig gemacht, ne? Tatsächlich irgendwie. Er ist auch nicht dumm, dann zu gehen, wenn die Panthers ihm halt keinen Vertrag anbieten, der so hoch dotiert ist. Also ausgesorgt hätte er auch mit dem Vertrag der Panthers, aber er hat nochmal seine Saison vergoldet aus 2015 und feiert ja jetzt aber auch wahnsinnig, dass er wieder zurück ist. Also ist ja auch, glaube ich, ein South Carolina Native. Kommt also aus der Ecke.
Mhm.
Das heißt, ne, er ist wieder zu Hause. Und was auf Twitter danach losgebrochen ist, ich saß da ja schon und war total aufgeregt irgendwie und habe versucht, mir alles durchzulesen, aber was da dann alles passiert ist, das Erste, was mir ins Auge gefallen ist, was wahrscheinlich allen ins Auge gefallen ist, ist so ein Tweet von Trey Boston gewesen, der gesagt hat, haben wir eine Reunion? Wie sieht's denn aus? Wo er durchklingen lassen, ich würde ja auch nochmal wieder. Darauf antwortete dann Steve Smith, wenn du zurückkommst, wenn wir da wirklich eine Reunion draus machen, bin ich natürlich dabei. Und dann hat Kelly Davis, die Frau von Thomas Davis, gefragt, hey Thomas, wie sieht's eigentlich bei dir aus? Hättest du nicht auch nochmal Lust? Ich fand das ganz großartig. Charles Johnson, der ehemalige Defensive End, der ja auch sehr, sehr verwurzelt und verbunden ist mit den Panthers, hat direkt ein Meme gepostet, wo jemand läuft und sich nach 2-3 Schritten an Oberschenkel packt, um wohl so seinen Fitnessstatus darzulegen. Ja. Ich glaube, Thomas Davis hat auch noch mal jetzt drauf geantwortet, auf das, was seine Frau geschrieben hat, und hat geschrieben, hey, also mein Gewicht von damals habe ich noch. Warum denn nicht? Und ich habe heute gesehen, dass auch Jonathan Stewart vor ein paar Stunden noch drauf geantwortet oder beziehungsweise geschrieben hat, also ich wiege jetzt so und so viel und eine 4,5 auf 45 Yard Dash bekomme ich wohl auch noch hin. Also die machen sich da gerade einen riesengroßen Playoff-Reunion-Joke, die ehemaligen Spiele der Panthers, was echt fies ist. Ein bisschen fies ist es tatsächlich, weil wenn man sich dann vorstellt, dass das wirklich passieren könnte, jetzt mal abgesehen davon, dass die alle auch schon, ne, also auch Norman ist ja schon mittlerweile 35, aber wow, also wenn man die alle nochmal auf den Platz bekommen könnte.
Dann wäre auch praktisch der Schnitt von einem sehr jungen Team der Liga auch reif für die geriatrische Station dann irgendwann so vom Altersdurchschnitt, aber okay.
Aber da wäre Spaß ohne Ende auf dem Feld. Dabei muss ich gerade kurz nochmal, also hier off-topic, habe ich das vorhin richtig gelesen, dass Terrell Owens sich dass Terrell Owens Berater ihn angeboten hat bei mehreren Vereinen, unter anderem bei den Cowboys?
Ja, ich habe das auch gelesen, aber es war dann für mich nicht so ersichtlich. Also ich habe ja als Spieler jetzt oder was oder als ja. Trainer oder ich
dachte, nee, Spieler.
Wie alt ist der? Ende 40 oder so?
49,
ja. So.
Ja. Und sein Berater, ich habe mir das dann alles mal durchgelesen und sein Berater meinte halt, der ist fitter denn je. Der hat sich gut in Form gehalten, der will. Kann spielen, egal ob in der großen oder in der kleinen Rolle, er lässt keine Bälle fallen. Er hätte mit DeSean Jackson zusammen trainiert und sah dabei einfach richtig krass aus. Also wenn die das wirklich ernst meinen, dann wäre ich meine, das wäre eine Geschichte, ne? Mhm.
Ja, das wäre natürlich auch absurd, aber ne, die NFL ist ja auch absurd, aber vielleicht denken die sich auch, was Tom Brady noch kann mit 45, kann ich auch.
Finde ich, können wir auch darauf hoffen, dass einfach alle wieder zurückkommen.
War das nicht auch vor ein paar Wochen? Ich glaube, da machen sich ja auch immer viele Fans so einen Spaß drauf. Ach, und Luke soll doch bitte auch wieder zurückkommen. Mhm. Und also, um nur kurz den ernsten Teil, das müssen wir aber irgendwann mal anders besprechen. Ich frage mich immer, ja nur, weil jemand ein absolut überragender Spieler war, muss es ja nicht unbedingt heißen, dass es ein richtig guter Trainer wird. Also, aber davon abgesehen. Aber Luke Kuechly trainiert doch mit Greg Olsen irgendwie, was weiß ich, irgendeine Highschool-Mannschaft oder irgendeine Vereinsmannschaft von irgendwo. Und Greg Olsen dann ja nur bei Twitter schrieb, ja nee, ihr könnt mir jetzt hier nicht meinen Defensive Coordinator wegnehmen. Das geht überhaupt nicht. Ja, das macht Spaß, sowas
total
zu lesen, auf jeden Fall. Mhm. Ja, du hast schon gesagt, also Josh Norman ist mittlerweile 35 und ich glaube, niemand rechnet damit, dass der auch nur annähernd diese Form hat, die er 2015 hatte. Also das ist einfach auch schon 7 Jahre her. Ich weiß gar nicht, ich glaube, so wirklich schlimme Verletzungen hatte er nicht in den letzten Jahren. Aber trotzdem, er hat letzte Saison ja noch für San Francisco gespielt, hatte 7 Fumbles und das war so Career High. Was mir auch gar nicht so bewusst war, ich weiß nicht mehr, ob das letztes Jahr oder vorletztes Jahr war, da gab es so auch so ein Meme, das dann so durchs Internet ging. Ich glaube, das war bei einem Spiel gegen die Bills, wie er von irgendeinem Spieler so dermaßen gestiffarmt wurde, was aussah, als ob er
Nee, das war Derrick Henry.
War das Derrick Henry?
Okay. Ja, genau.
Dass Derrick Henry gegen Josh Norman das so abstrus aussah und du eigentlich gedacht hast, der hat den jetzt so wirklich unangespitzt in den Boden gerammt.
Ja.
Das ist das Letzte, was ich so von ihm noch irgendwie so im Kopf habe. Aber ja, die Intention von Steve Wilks ist ja auch so ein bisschen, ja, der kennt das Team und das ist so die gleiche Identität wie früher und das ist so in seiner DNA drin und dann kann der so als Veteran nochmal da ein bisschen mitspielen. Und vielleicht da auch noch ein bisschen helfen, weil er wird nicht starten, das ist auch irgendwie klar. Und 100% der Snaps spielen, das hat Steve Wilks auch gesagt, das wird erstmal schon so jetzt nach der jetzigen Rotation gehen, ne, mit Keith Taylor und dann mal gucken, wie man dann Josh Norman so aufs Feld bekommt.
Aber der wird eine Energie in den Cornerback-Room bringen, das ist unfassbar, also da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, da will keiner von den Cornerbacks, will da auch nur ein Play verkacken irgendwie, weil wenn die dann rauskommen und sich das dann von Josh Norman anhören müssen, da hat, glaube ich, keiner Bock drauf. Das kann der, glaube ich, wirklich aufs Butterbrot schmieren, und also ich freue mich richtig, den wieder zurückzusehen. Das mit den Forced Fumbles, mit den sieben, das habe ich auch tatsächlich noch gesehen und habe dazu auch noch gelesen, das war letztes Jahr, ist er damit dann auf Platz 4 gelandet. Ne? Also das ist nicht so schlecht. Er kann also tatsächlich noch ein bisschen was, und ich glaube, er wird uns tatsächlich auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen weiterhelfen. Und wenn es wirklich, wie gesagt, nur im Lockerroom ist, ja. Der ist wichtig fürs Team.
Wie sieht denn der Cornerback-Room gerade noch aus? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob CJ Henderson, ob der ist denn der fit oder ist der noch verletzt oder wie ist denn bei ihm gerade?
Nee, der ist, glaube ich, fit.
Der ist fit.
Ja, genau.
Okay, das heißt, es wäre dann Taylor, Henderson, Norman so ungefähr, ne? Je nach Formation.
Und irgendein anderer ist dann noch, war da noch genannt, der sagte mir aber, glaube ich, im ersten Moment nichts. Aber das hatte ich auch gelesen, wo ich dachte so, okay, aber Josh Norman ist doch jetzt nicht so weit weg davon dann irgendwie, wenn es ein mir unbekannterer Corner sozusagen ist, ja.
Gut, werden wir sehen, was da passiert. Fun Fact noch, Josh Norman wird nicht die 24 tragen, die er früher getragen hat, weil die gehört mittlerweile CJ Henderson, und die Liga erlaubt es nicht, innerhalb der Saison die Nummern zu tauschen. Deshalb wird er die Nummer 6 haben, und das war ja Baker Mayfields Nummer. Nur so.
Oh ja, stimmt.
Bescheid wisst. Jo, arg viel mehr News gibt's eigentlich nicht. Alle Augen auf Tampa Bay am Sonntag, bevor wir jetzt noch einmal so das Lions-Spiel rekapitulieren. Ja, es war nicht nur, was die Yards angeht, ein Rekordspiel, sondern es war wohl auch das kälteste Heimspiel der Panthers-Geschichte, was mich sehr verwundert hat, tatsächlich. Ich meine, da sieht es auch immer schön aus, aber es war wohl tatsächlich kalt. Ich weiß nicht, ob wir da unterschiedliche Quellen herangezogen haben. Die letzten Zahlen, die ich da gesehen habe, waren, dass es 20 Grad Fahrenheit waren. Das müssten so ungefähr minus 6 Grad Celsius sein. Also schon sehr kalt. Hätte ich überhaupt keinen Bock, Sport zu machen.
Ah, doch, das ist tatsächlich, ich bin ja so ein, ich liebe Scheißwetter einfach irgendwie, wenn es regnet oder wenn es halt echt, also Regen und kalt wäre jetzt richtig mies. Das, gut, das wäre auch Eisregen oder halt Schnee, aber im Schnee oder so oder bei Kälte hätte ich nie ein Problem tatsächlich. Ich mag das. Wenn alle anderen das richtig doof finden irgendwie, dann blühe ich richtig auf. Also für mich wäre das okay gewesen.
Ich weiß nicht, ob es für alle anderen Fans auch okay war, denn das Stadion war wirklich nicht sehr voll. Das kann natürlich so an den Weihnachtstagen liegen und die Leute da einfach schon entweder auf dem Weg sind zur Familie oder sonst wohin oder keine große Erwartung an das Spiel hatten oder es ihnen auch einfach zu kalt war. Aber ja, das Stadion war mal wieder leider etwas leer.
Ja, hat mich tatsächlich super geärgert. Ich habe überlegt, ob ich das mit hier reinnehme oder nicht. Also, weil jeder hat es ja gesehen, wie leer das Stadion letztendlich war. Aber mich hat es dennoch geärgert. Also, ja, mag an Weihnachten liegen oder an dem Steelers-Spiel die Woche davor. Aber ich finde, ein Team, was gerade noch die Möglichkeit hat, in die Playoffs zu kommen und sich eigentlich auch den Arsch aufreißt. Also, wie gesagt, das Steelers-Spiel war wirklich furchtbar. Aber das dann vor so einem leeren Stadion spielen zu lassen, puh, das weiß ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Das hat mich wirklich sauer gemacht.
Ja. Schade. Wer auch ein bisschen sauer war, waren wohl die Lions, die sich etwas über den Turf beschwert haben. Habe ich erst im Nachhinein auch mitbekommen. Es sah jetzt aber, also komischerweise sah es ja gar nicht so aus. Ne? Da hat man ja schon eigentlich andere Spiele gesehen. Erinnern wir uns nur an das Spiel in Deutschland.
Oh ja.
Wo die Leute weggerutscht sind oder so. Aber ja, ich meine, was willst du machen? Es ist halt kalt und da verhält sich vielleicht dann auch so ein Boden auch nochmal anders. Weißt du, wie das bei
Jared Goff hat gesagt, es war hart wie Beton, ne? Irgendwie. Aber ja, ich kann es mir immer nicht so erklären. Was wolltest du fragen?
Weil das, ob du weißt, aber das weißt du wahrscheinlich auch nicht, wie das in diesen ganz kalten Stadien ist, so Green Bay und Buffalo, da wo diese ganzen Schneespiele stattfinden oder New England ja auch, ob die da auch Turf haben oder ob die auch noch irgendwie einen Rasen haben.
Nee, keine Ahnung.
Dich auch nicht. Aber ja, ich meine, das sind eh Sachen, die können wir von außen ja eh in keinster Weise irgendwie kommentieren, weil woher auch?
Ja, wenn die Panthers nicht so ein richtig gutes Spiel da jetzt hingelegt hätten. Na, also auch gerade im Run-Game, also da ist ja niemand irgendwie groß weggerutscht oder so. Das hat ja schon ziemlich gut funktioniert. Aber wenn die Panthers jetzt nicht so ein richtig gutes Spiel hingelegt hätten und ich die Beschwerde der Lions sozusagen gehört hätte, dann würde mir das wirklich Kopfzerbrechen bereiten, weil ich ärgere mich schon darüber, seit die Panthers-Spieler gesagt haben, Mensch, das ist jetzt echt, das ist tödlich für unsere Gelenke und so. Also der Platz scheint ja wirklich nicht wirklich gut zu sein und ich würde mir wünschen, dass da wieder Rasen hinkommt. Wahrscheinlich wird es nicht passieren, weil wir ja jetzt mit zwei Sportmannschaften auf dem Platz dealen müssen.
Plus eben Konzerte und so, ne?
Natürlich, David Tepper hat ja die Musik zurück nicht schadet gebracht.
Jo, dann gehen wir nochmal ein bisschen zurück und schauen uns das Spiel ein bisschen genauer an. Die Rekordzahlen haben wir schon gesagt, ne? Total Yards 570, Rushing Yards 320 und wer da natürlich einen riesen Job gemacht hat, war natürlich auch die Offensive Line, die im Grunde genommen fehlerfrei war.
Ja.
Oder habe ich jetzt zu große Lobeshymnen ausgepackt?
Nee, nicht aus meiner Sicht. Ich fand das einfach richtig, richtig stark. Zumindest im Run-Blocking. Pass-Blocking ist tatsächlich ein bisschen, wir hatten ja mit Jan mal so ein bisschen hin und her geschrieben. Also das Pass-Blocking ist tatsächlich ein bisschen schwächer als das Run-Blocking. Gut, das Run-Blocking war aber einfach auch, also so ein gutes Run-Blocking, weiß ich nicht, ob ich das schon mal so in der Form bei den Panthers gesehen habe. Das war ja richtig, richtig stark und hat wirklich Spaß gemacht. Also die gesamte Line von außen nach innen und wieder nach außen war einfach toll. Also dass die das so freigeblockt haben. Man mag immer diese schönen langen Runs sehen und die waren ja irre. Also da waren ja so viele dabei irgendwie, wo Foreman oder wo Hubbard durchgebrochen sind. Ja,
mindestens 20 oder so, ne? Da gab es echt einige.
Total verrückt. Und das mag man feiern, aber man darf dabei die O-Line wirklich nicht vergessen, weil die haben das erst ermöglicht, das so hinzukriegen, ja.
Ich glaube, das ist vielleicht an der Stelle ein ganz interessanter Hinweis. Adrian Franke hat einen Podcast veröffentlicht, ich glaube gestern noch, das war so eine Art Bonusfolge, ich weiß nicht, ob die öffentlich für alle zugänglich ist, da hat er noch ein bisschen das genauer mal so auch mit den entsprechenden Begrifflichkeiten versehen, was die Panthers da gemacht haben, ne? Also hauptsächlich so diese Zone-Run-Schemes, also dass die Offensive Line einfach, ne, die komplette gegnerische Line einfach so zur Seite wegschiebt und dann da eben Platz macht. Da hat er so ein bisschen auseinandergenommen, was das für Strukturen waren und was für Play-Calls und meinte dann im Endeffekt, war das relativ simpel. Also sie haben da ganz wenig variiert an diesen Plays, aber sie haben halt immer wieder funktioniert und die Lions haben das in keinster Weise verteidigt bekommen. Also das war schon krass. Kann ich empfehlen, mal da reinzuhören, wenn ihr da ein bisschen genauere Sachen wollt. Eine aktuelle Folge bei Downset Talk, ich glaube von gestern. Ja, Du hast hier noch geschrieben, dass du findest, dass Bradley Boseman ein ziemlich harter Hund ist.
Ja, auf jeden Fall. Auch das hat wieder mit Twitter zu tun, beziehungsweise den Videos, die da aufgetaucht sind. Ich weiß, die hast du wahrscheinlich auch mitbekommen,
richtig? Ja, ja.
Ja, natürlich. Das erste Video, wo er sich da einfach irgendwie, es ist auch von den Reaktionen her einfach wundervoll. Beim ersten Video nimmt er sich einfach einen Helm von der Bank, hat selber einen Helm auf, nimmt sich einen anderen Helm und knallt den sich zweimal einfach volle Wucht vor seinen Helm. Und wer saß da? Dante Foreman auf alle Fälle. Der hat sehr, sehr schief geguckt und irgendeiner noch. Die haben sich da ein bisschen schräg angeguckt und gedacht, meine Güte, was ist denn mit dem kaputt irgendwie? Und das hat er dann tatsächlich ein bisschen später aufgeklärt, als ihm Trey Boston beim Warmmachen dann gefragt hat, hey, was ist das, warum machst du das, nicht Trey Boston.
Jetzt der Wunsch, der Vater des Gedanken
schon. Ja, ja, es geht hier schon weiter. Na, hilf mir doch mal. Ich habe wieder Namensfindungsschwierigkeiten. Unser Linebacker, die Nummer 7.
Luwu.
Ja, nee, nein.
Shaq, 7 ist Shaq Thompson.
Ja, Shaq Thompson. 49 ist Luwu. Shaq Thompson hat ihn beim Warmmachen dann gefragt, ey, sag mal, was ist das eigentlich für ein Ding, dass du dir da den Helm vor den Kopf haust? Und dann hat er gesagt, ja, das mache ich, um mich heiß zu machen, aber ich habe hier leider noch keinen gefunden, der das mit mir machen möchte. Und dann hat Shaq Thompson gesagt, ja, ich mache das mit dir. Und er so, hä, was? Du willst das wirklich mit mir machen? Ja klar, ich bin verrückt. So. Und dann haben sie beide sich, oder beziehungsweise Shaq Thompson hat seinen Kopf gegen seinen Kopf geschlagen, zweimal, also mit Helm. Und daneben stand Marquise Haynes und hat auch nur so die Augen groß
gehabt. Stimmt, der hat den besten Blick dann noch irgendwie drauf gehabt. Da habe ich dann noch ein Standbild von gesehen, der wirklich ja nur ungläubig reinguckte. Was stimmt mit euch denn nicht? Das fand ich sehr gut, das Bild, ja.
Ich glaube, da ist, und er hatte dabei auch noch ein Stück von dem Helm von Shaq Thompson in der Hand. Weil
stimmt, vorne, da ist vorne so ein Dings abgesprungen oder so, ne?
Genau, von dieser Namensplatte, glaube ich, irgendwie ist so ein Stück abgesprungen einfach. Also da auf die Idee zu kommen, das so zu machen, ich kenne das ja auch, also ich weiß, dass früher in der unteren Liga, in der ich spielte, auch die Defensive Liner irgendwie das sehr, sehr gerne gemacht haben. Erstmal ihren Kopf auf deinen Kopf gehauen haben. Das haben sie dann Schädeln genannt, damit du erstmal so einen kleinen Blackout hast, damit sie schneller an dir vorbeikommen. Was grundsätzlich für eine sehr schlechte Technik spricht. Aber dass man sich dann so warm macht, indem man die Köpfe aneinander haut. Mein erster Gedanke war, wieso Bradley Boseman sagt zu Shaq Thompson, niemand wollte das hier bisher mit mir machen. Das sagt er, also hat er mal Baker Mayfield gefragt? Der hätte das sogar ohne Helm mit ihm gemacht wahrscheinlich.
Vor allem hätte es richtig stark ausgesehen, weißt du, wenn die da noch im Huddle stehen und dann sich Boseman mit Mayfield erstmal so oder so vor dem Snap noch irgendwie schon mal alles ansagen, noch einmal umdrehen, einmal sich auf den Helm schlagen und dann so spielen.
Wäre auch also, gewesen. Und du siehst vor allem auch, also als Boseman das selber bei sich gemacht hat mit dem Helm in der Hand, irgendwie hast du wirklich gesehen, da hat sich sein Nacken oder so hat sich einfach gar nicht bewegt. Die sind einfach, also ich bestaune immer wieder, wie durchtrainiert die sind. So, also klar müssen sie auch sein oder so, aber da ist ja gar nichts nach hinten gegangen oder sonst irgendwas, sondern der hat einfach Muskeln aus Stahl im Nacken, was man bei so einem harten Aufprall, glaube ich, auch braucht dann.
Dann kommen wir doch mal zu einer sehr interessanten Fragestellung, die sich jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen auch wieder alle Experten irgendwie besprechen müssen. Und es ist natürlich auch ein Punkt, wo wir sagen, hat sich kein Mensch vor der Saison so dermaßen in diesen Spieler geirrt wie in Sam Darnold, wie er gerade spielt. Im dritten Spiel hintereinander ohne Turnover, das vierte ohne Interception. Die Panthers haben generell seit Woche 6 nur insgesamt 9 Turnovers. Das sind die zweitwenigsten in der ganzen Liga. Und Sam Darnold hat wieder ein fehlerfreies Spiel abgeliefert, hat sehr gut gespielt und war dann natürlich auf einmal auch ganz anders eingebunden, ne? Mit mit eigenem Quarterback Laufspiel, das wir so ein bisschen vermisst haben immer auch, und jetzt auch so mit offensichtlicheren Zone-Read-Konzepten, die sie da benutzt haben, wie er dann einfach auch selber los, also ne, gerade so beim ersten Touchdown war das ja, glaube ich, schon, ne, so dieses Vorlaufen und dann merken, wenn der Defender kommt, noch kurz den Ball vorpitchen zu, das war dann Blackshear, glaube ich, mit dem ersten Touchdown. Ja, ne?
Ganz genau.
Das sah schon irgendwie ziemlich cool aus. Ne? Er hatte 15 von 22 angebrachten Pässen, also 15 von 22 Versuchen, hatte einen Touchdown selber gelaufen, hatte ein Passer-Rating von 121,4, das höchste als Carolina Panther und das dritthöchste in seiner Karriere. Also war das schon ein sehr, sehr gutes Spiel von ihm. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, und jetzt? momentan sieht es, glaube ich, noch nach Top-10-Pick aus, je nachdem, wie die nächsten Spiele jetzt ablaufen. Und ja, nimmt man sich denn jetzt wirklich nochmal einen Quarterback oder sagt man Sam Darnold, komm, dann bleib doch nochmal ein, zwei Jahre und du bist auf jeden Fall mal da und dann gucken wir, wie sich der Rookie irgendwie entwickelt und vielleicht geht's mit dem irgendwie weiter. Das macht die Entscheidung jetzt schon wieder noch schwieriger. Vor allem, wenn du überlegst, wo wir herkommen, ne? Wie wir Anfang der Saison gesagt haben, ja gut, blöd wäre es halt natürlich, wenn Baker Mayfield richtig gut spielt und du musst ihn irgendwie verlängern und jetzt ist so komplett das Gegenteil eingetreten.
Ja, total. Also ich finde es erstmal bemerkenswert irgendwie, wie er reagiert. Also der ist ja zerstört worden von allen Seiten einfach. Und
von das, uns auch.
Ja.
Sollte uns auch wieder zu denken geben, ne? Aber
ja, wie man da so mit umgeht, ja. Aber Ich halte ihn nach wie vor halt nicht für einen super tollen Quarterback. Also das muss ich an dieser Stelle dazu sagen. Ich möchte jetzt nicht noch mal eine Saison mit ihm gehen müssen. Ich bin hochzufrieden, was er gerade fabriziert und veranstaltet und wie es gerade aussieht für die Panthers. Also da brauchen wir nicht drüber zu reden. Das finde ich ganz, ganz, ganz fantastisch und freue mich auch darüber. Also ich mag den, das habe ich, glaube ich, auf meine Plusliste geschrieben. Ich mag den bärtigen Darnold. So, ich finde es auch schön, diesen Spitznamen, bärtiger Darnold. Also finde ich ganz fantastisch, was da jetzt gerade passiert und dass das unser Quarterback ist und so, alles fein. Aber bitte nicht über die Saison hinaus. Also doch, er darf natürlich gerne bleiben, aber trotz alledem sollten wir uns im Draft einen neuen Quarterback holen. Ich finde es bemerkenswert, und das ist eigentlich das, wo ich den Faden gerade selber verloren habe. Ich finde es bemerkenswert, den haben alle zerstört und trotz alledem steht er mit einer Ruhe da irgendwie. Ja. Als wenn denen das, also keine Ahnung, als wenn ihm das nichts ausmacht irgendwie. Ja, irre. Spielt einfach seinen Stiefel weiter runter und vertraut quasi sich selber und spielt einfach Football. Also das, was so wie er es kann. So, und genau das macht er. Und damit ist die Sache auch schon erledigt für ihn. So.
Was ich super überraschend finde, und das liegt aber natürlich daran, weil man die letzte Saison mit ihm vergleicht und ja auch seine Spielzeiten vorher bei den Jets. Und wie es natürlich jetzt auch zum Gameplan passt, ne? Die ganze Zeit run heavy, laufen, 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 bis dann die Lions immer weiter nach vorne kommen und die Box zustellen wollen und dann auf einmal einfach rotzfrech einen super tiefen Pass rauszuballern, der dann mit einer Engelsgeduld und Zeit natürlich auch in der Pocket, aber dann wirklich tief zu gehen über 30, 40 Yards, dass dann irgendwie, dann kommt dann so ein Pass bei DJ Moore an und denkst nur so, oh krass, das funktioniert ja wirklich. Also dieses Passfenster eröffnen durch Laufspiel oder so, das hört man ja sonst nur in der Theorie. Also oder bei den Panthers hat man es einfach noch nicht so gesehen, dass das in den letzten Jahren so funktionieren kann. Das finde ich schon beeindruckend und das ist ja auch das, was Spaß macht.
Total. Das ist genau das. Also momentan, wie gesagt, macht sogar der Spaß, auch wenn sie natürlich ihn viel nur den Ball übergeben lassen, aber die Pässe, die er so angebracht hat, kein Zweifel, das liegt auch so ein bisschen an den Receivern, über die reden wir ja gleich noch, aber nichtsdestotrotz managt er das Spiel gerade ziemlich gut.
Ja. Ja, vor allem die beiden, die von denen er den Ball übergeben bekommt, nee, denen er den Ball übergibt, nämlich die Running Backs Dante Foreman und Chuba Hubbard, haben auch ein sehr rekordverdächtiges Spiel abgeliefert. Ich meine, klar, irgendwo müssen die 320 Rushing Yards herkommen, aber sie hatten beide in der ersten Hälfte über 100. schon seit den, und jetzt musst du natürlich gleich den Namen einfügen, seitdem die Angelo Williams und Jonathan Stewart 2009 zusammen gespielt haben, wo jeder von beiden auch 100 Yards Rushing hatte in einem gesamten Spiel, das eben jetzt nach 13 Jahren eben auch wieder passierte, ne? Also es ist absurd. Du hättest einen Christian McCaffrey gehabt, der kann keine 200 Yards im Spiel rennen, aber jetzt hast du halt zwei, die das jeweils für 100 machen, das ist schon absurd.
Eben, und diesen Punch irgendwie, das finde ich, macht mir sehr viel mehr Spaß als nur einen, auf den du dich verlassen musst und danach dann nichts mehr kommt irgendwie. Klar, McCaffrey ist Unicorn, was das angeht irgendwie, und ist ein ganz, ganz toller Running Back. Aber ich mag das, was wir letztes Wochenende gesehen haben, viel, viel lieber. Genauso, ne, wie hier Double Trouble, ich glaube, das wolltest du
hören.
Oder Smash and Dash, das damals gemacht haben. Es ist einfach, also das hat so viel Spaß gemacht. Und nicht nur die beiden, ne? Auch der erste Touchdown von Blackshear. Ich meine, wenn die beiden Foreman und Hubbard für Rekorde gesorgt haben, Blackshear hat dafür gesorgt, dass die Panthers endlich auch ihren ersten Touchdown im ersten Drive hingelegt haben, als letztes Team der NFL dieses Jahr. Also insofern, das Laufspiel.
Echt, als letztes Team, auch ja. Houston und sowas hat das früher geschafft.
Ja.
Verrückt.
Ja, alle Teams haben schon im ersten Drive einen Touchdown hingelegt. Wir waren das letzte Team, was dann noch gefehlt hat. Und ich glaube auch mit Abstand tatsächlich. Also das wurde schon die letzten 2, 3 Spiele gesagt, dass die Panthers das einzige Team sind, das noch keinen Touchdown im Opening Drive geschafft hat. Also insofern hat auch dafür Raheem Blackshear gesagt. Und das ist auch sowas wie ein Rekord, zumindest in dieser Saison.
Ja, ne, Blackshear hatte eigentlich nur vier Ballübergaben für 15 Yards und eben diesen einen Touchdown gleich zu Beginn. Foreman hatte 21 Carries für 165 Yards und einem Touchdown. Chuba Hubbard hatte 125 Yards auf 12 Carries. Also Foreman hier auch deutlich mehr Ballkontakte. Aber wie gesagt, in Summe einfach absurd, ne?
Das ist schön, dass einfach beides funktioniert hat. Und ich glaube, Chuba Hubbard hat ja auch gestartet, ne? Weil der hatte doch den ersten.
Der müsste den Run ersten direkt. Run, das waren ja gleich auch, wie gesagt, also
30 plus.
Ja, ja, sowas. Total. Und auch, und das finde ich dann das Schöne, das hatte ich gerade ja schon gesagt, ne, dass dieses Konzept funktioniert, ne? DJ Moore stand auch die ganze Zeit auf dem Feld, wurde 7-mal angeworfen. Hat 5-mal den Ball gefangen. Das klingt jetzt gar nicht so viel, aber es ist natürlich im Vergleich relativ wenig bei, ich weiß nicht, haben wir die Snap-Zahl gerade irgendwie hier? Nee, aber ich glaube, waren so 68 oder so. Ich kann auch noch mal kurz schauen. Aber halt natürlich trotzdem halt 5-mal den Ball gefangen für 83 und eben einen Touchdown. Also hat keine so dominante Rolle gespielt eben wie die Running Backs, aber war halt trotzdem maßgeblich dran beteiligt an dem Erfolg. Und das ist dann, ja, das hat jetzt tatsächlich für den Gameplan und für das Konzept einfach gesprochen, und das ist voll aufgegangen. Das hat Ben McAdoo richtig, richtig solide gemacht.
So muss ein Spiel von den Panthers aussehen, ne? Also auch wenn die Receiver da dann vielleicht keine riesengroße Rolle spielen, aber trotz alledem brauchst du die Receiver immer wieder, damit sich dein Gegner nicht darauf einstellt, dass du nur Run spielst, weil sonst stellen sie einfach die Boxen natürlich zu, dass die Running Backs da nicht durchkommen. Und das kannst du dann ausnutzen, indem du einfach solche Pass-Plays einstreust. Und unsere Receiver, die waren ja alle gut. Ich habe mir das hier mal aufgeschrieben, irgendwie, dass alle hatten irgendwie ihre Highlights dabei. ne, Shai Smith hatte einmal einen Catch, wo er, also wo seine Hände wirklich sehr, sehr schnell rausgekommen sind und sicher, wo er sicher den Ball einfach im Lauf fangen konnte, aber wo er sich schon ordentlich strecken musste irgendwie. Das sah aber sehr smooth aus. Ich glaube, das war auch Teil unserer Analyse mit Jan zusammen nach dem Draft. Insofern, das sah stark aus. DJ Moore mit dem tiefen Pass und mit diesem absurden Tiptoe-Pass an der Seitenlinie. Also in der Originalgeschwindigkeit habe ich gesagt, das brauchst du nicht dir nochmal anzugucken, der war draußen. So, warum gibt der Catch? Was ist da los? das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und als man das dann gesehen hat, meine Güte, also was für eine Körperkontrolle, das ist ja einfach ja, Wahnsinn. Terrace Marshall mit diesem Contested Catch da irgendwie, den er dann einen Pass aus der eigenen 5, glaube ich, irgendwie raus. Und dann hat er da so einen Contested Catch gegen einen anderen, gegen einen Cornerback, wo er sich einfach behauptet. Also genau das, was man von Terrace Marshall wahrscheinlich erwartet, weil der einfach echt ein großer, kräftiger Dude ist irgendwie. Da hat halt er erst
halt in den wichtigen Momenten, aber er hat, glaube ich, er hat nicht viele Bälle bekommen. Zwei Stück, hat drei Targets, zwei Receptions für 55. Also es waren halt auch, ne, sehr, sehr ausgewählte Szenen, so ungefähr, wie er eingesetzt wurde.
Genau, weil du dich halt aufs Run-Game verlässt und dann in diesen wenigen Pass-Plays müssen die Receiver natürlich wach sein und dann genau am besten sowas auflegen. Ich meine, ne, zwei Catches, 55 Yards, das ist ja nicht wenig irgendwie und richtig, richtig stark. Und auch Laviska Shenault, der hatte, glaube ich, gegen Ende war das, ich habe nur geschrieben, Laviska weigert sich aufzugeben, wo er eigentlich schon von zwei Leuten hätte zu Boden gebracht werden müssen und sich immer noch weiter durchtankt und ich glaube zum First Down läuft und noch weiter und also wirklich Wahnsinn, da hat man wieder so ein bisschen diese Hybridrolle bei ihm gesehen irgendwie, dass er tatsächlich auch eine sehr gute Allzweckwaffe sein kann für ganz viele Situationen. Also perfektes Spiel zwischen Run und Receiving.
Ja, so könnte man es, glaube ich, stehen lassen. Hast du noch was zu den Tight Ends oder so zu sagen oder zu Special Teamern oder so?
Nee, da war, glaube ich, nicht viel. Ich glaube,
zu Pinheiro kannst du ja auch wieder nicht so sagen. Ne? Das ist halt einfach flawless gerade der.
Ja, da würde mich mal interessieren, was du dazu sagst, weil man sieht jetzt in letzter Zeit immer mal wieder irgendwie so, ja, hier sind die, hier haben wir mal eine Liste, was Tepper nach der Saison alles zu erledigen hat irgendwie, ne, bla, sign Bozeman, sign Foreman, und da steht dann auch immer dabei, sign Pinheiro. Wie siehst du das denn? Also unser regulärer Kicker ist ja einfach Shane Gonzalez, der wird ja auch wiederkommen. Könntest du dich da festlegen oder willst du jetzt die Kicker kurz bashen?
Na, das liegt
und sagen, das ist völlig egal.
Ja, das liegt natürlich nahe, das zu sagen. ich weiß es nicht. Ich würde das, glaube ich, tatsächlich nicht übers Knie brechen, die Entscheidung. Ich würde das, glaube ich, wirklich dann in der Preseason. Ich würde es auskicken lassen, wahrscheinlich im Zweifelsfall. Oder halt mal gucken. Ich meine, das ist natürlich dann auch letztendlich eine Sache von der Kohle, wobei das sich bei den Kickern wahrscheinlich sehr die Waage hält. Letztendlich ist ein Kicker natürlich schon irgendwie austauschbar, wie jeder Spieler aber halt schon nochmal mit einem gewissen Impact. Als aber allein, wenn wir uns erinnern an dieses Joey Sly-Drama, was da irgendwie war, und dann muss man irgendwie viermal suchen, bis man irgendwie einen hat, ne? Und Joey Sly kickt, glaube ich, gerade auch wieder ganz in Ordnung so für Washington. Ich weiß nicht, ob der so diese 50, 60 Jahre irgendwie regelmäßig versenkt oder wie sein Rekord ist bei den Extrapunkten. Jetzt war Pinheiro erstmal ein cooles Ding, der kann ruhig irgendwie bleiben und dann muss man sich irgendwie entscheiden. Das sehe ich jetzt aber nicht als die super, super kritische Sache. Da finde ich, stehen eher andere Spieler im Vordergrund erstmal.
Ja, total. Also das ist vollkommen richtig. Ich könnte mich nur nicht so richtig entscheiden.
Nee.
Gerade, also wenn ich mich da entscheiden, ich glaube, ich habe ihn noch Shane genannt, ne? Zane, meine ich natürlich. Ich glaube, Zane Gonzalez hat tatsächlich das stärkere Bein. Also ich glaube, der schießt dir Field Goals aus weiterer Entfernung. Was mich so ein bisschen daran stört, ist, dass der halt zwei so eine super dusseligen Verletzungen jetzt hatte beim Warmmachen irgendwie. Gut, kann natürlich passieren, aber da hätte ich einfach zu viel Angst, dass es nochmal passiert. Aber ja, das sollte man auskicken lassen. Was mich freut, ist, dass ich glaube, Pinheiro hat auf alle Fälle einen Case gemacht, dass wenn er von Panthers nachher ja nicht verlängert oder entlassen oder sonst irgendwas wird, der wird auf alle Fälle in der NFL wieder unterkommen.
Ja, absolut. Ja,
weil ich glaube,
mache ich mir auch keine Sorgen.
Den kannst du dir echt ohne Bauchschmerzen holen und das freut mich für ihn persönlich, weil ich finde es einfach richtig geil. Der hat ja dieses eine Aussetzerspiel jetzt bei uns da drin irgendwie, aber ansonsten hat er ja einfach sehr reliable gekickt.
Dasselbe gilt ja vielleicht auch tatsächlich für Sam Darnold, ne? Weil ich glaube, den hätte ja nach der letzten Saison, ich meine, sie werden ja irgendwie versucht haben, ihn zu traden, wahrscheinlich am Anfang der Saison, nachdem sie Mayfield geholt haben und das wollte ihn ja niemand. Ich glaube, der hat jetzt vielleicht schon auch nochmal so seinen Job ein bisschen verlängert. Der ist jetzt im letzten Vertragsjahr. Wenn die Panthers ihm sagen, hier, du kannst gerne nochmal bleiben, irgendwie, was weiß ich, Übergang, Veteran für einen Rookie, ein, zwei Jahre, was weiß ich. Oder es kommt halt doch nochmal ein Team um die Ecke und sagt, keine Ahnung, vielleicht die New York Jets. Wobei, die haben mit ihrem Backup, glaube ich, auch jetzt das Richtige losgezogen. Aber ja. Hat er vielleicht trotzdem nochmal Chancen irgendwo.
Die Broncos.
Oh ja, ja gut. Die haben auch kein Geld für irgendeinen Quarterback. Tragisch, ja. Tragisch. Ja. Okay, dann gehen wir noch kurz zur Defense.
Oder du sagst erstmal deinen Offensive Player of
Klassiker,
the Game.
Klassiker. Ja. Hast du mich jetzt auch tatsächlich ein bisschen auf dem falschen Bein erwischt?
Echt? Da musst du überlegen.
Ein bisschen, ja.
Okay.
Ja, entweder Foreman eigentlich, also allein für diese Arbeit. Ich wäre, glaube ich, aber auch damit d'accord, den auch wirklich Sam Darnold zu geben, mal so als Wiedergutmachung für die vielen bösen Worte. ja, doch, ich glaube, das mache ich. Und um mich da ein bisschen zu läutern. Und wie gesagt, muss man, also bei vielen Sachen, und das hatten wir vor ein paar Wochen ja auch schon mal angesprochen, für alle, die NFL und einzelne Teams und Spieler irgendwie intensiver beobachten, die sind alle in diesem Jahr eines Besseren belehrt worden, was aus solchen Spielern dann doch halt irgendwie sein kann, was Trainerstab oder Umstände oder so angeht. Und das muss man auch dann, glaube ich, einfach mal zugeben und mitnehmen, dass man halt dann doch nicht alles weiß oder die Einschätzung vielleicht dann nicht immer die richtige ist.
Total. Also ich für meinen Teil, weiß ich nicht, kann nur sagen, ich mag ihn einfach als Spieler nicht. Ne?
Ja.
Das ist so.
Mir fällt noch was ein übrigens zu Sam Darnold, deswegen mache ich das auch, glaube ich. Ich habe das noch nie gesehen, dass er das tut. Er hat aber nach seinem Touchdown, den er gelaufen ist, ist er schnurstracks zur Tribüne und hat den Ball hergeschenkt. Und ich weiß nicht, ob er das schon mal gemacht hat. Man hat es aber, glaube ich, so noch nie gesehen, weil eigentlich war das ja so, ne, dieser Cam Newton Giveaway Sunday hieß es ja immer irgendwie, der das ja irgendwie anfing, und das hatte ja dann selbst, glaube ich, keiner irgendwie gemacht, so aktiv. Und das habe ich jetzt irgendwie, ist es mir wieder aufgefallen. Und wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob Sam Darnold das schon mal gemacht hat, der ja auch schon ein paar Rushing Touchdowns hatte und so in den letzten zwei Jahren.
Ist mir witzigerweise auch erst bei dem Spiel jetzt aufgefallen, tatsächlich. Aber klar, ist ja auch Weihnachten, vielleicht deswegen.
Season of Giving, ja, okay.
Genau. Also keiner ist mir vorher tatsächlich auch nie bewusst aufgefallen. Ich glaube, es wäre mir aufgefallen, ehrlich gesagt, weil wenn ein Quarterback bei den Panthers einen Ball übergibt, dann fällt das auf, weil normalerweise macht das nur Cam Newton. Ja. Oder aber die Spieler geben Cam Newton den Ball, damit er das macht. Oder aber er
muss ihn wegnehmen. Selber los.
Ja, er hat ja auch des häufigeren Spieler einfach losgeschickt, die ihm den Ball dann geben wollten und gesagt, nee, mach du mal.
Ja.
Also das ist ja einfach, das war ja ein Markenzeichen, ein sehr schönes Markenzeichen insofern. Doch, das hat mich gefreut. Ich glaube, Blackshear hat tatsächlich auch seinen, es war DJ Moore, glaube ich. Ich glaube, DJ Moore hat auch jemanden in der Endzone gesucht, den er.
Ja, man hat es dann nochmal gesehen. Also ich meine, es waren ja auch ein paar Touchdowns, ne?
Ja, es waren ein paar. Okay, aber wenn du ihn Sam Darnold gibst, fair, alles gut. Ich bleib bei Foreman, ich muss es Foreman geben. Irgendwie, er ist NFC's Offensive Player of the Week.
Ja, stimmt.
Dafür auch meiner. Das letzte Mal, dass es ein Running Back der Carolina Panthers war 2017 Jonathan Stewart.
Das ist brutal. Ich hab das vorhin nämlich auch gelesen und dachte, tatsächlich Christian McCaffrey war das nie. Und der in 20 hat er nicht so viel gespielt, aber 19 diese 1000 und 1000 Season hatte und ja alle so ein bisschen MVP-Diskussionen hatten, dass er da niemals NFC Offensive Player of the Week war. Aber war so.
Stimmt, es muss ja so gewesen sein dann. Wahnsinn, also eigentlich ja verrückt. Also dann müsste es ja immer jemanden gegeben haben, der an dem Spieltag dann besser war, sozusagen. Okay.
Krass, ne?
Ja, finde ich schon.
Total. Schön. Dann kommen wir noch kurz zur Defense. Da habe ich super wenig aufgeschrieben. Außer jetzt so als Intro, dass Detroit in der Regel 126 Rushing Yards pro Spiel hat und die Panthers sie bei 45 gehalten haben. Das ist nicht ganz so wenig wie gegen Seattle, ne? Da waren es irgendwie so um die 20, kann das sein?
Da waren es aber eher 20, etwas in den 20ern auf jeden Fall.
Irgend sowas. Ja. Aber ja, haben sie Run-Defense richtig gut gemacht. Brian Burns hat 2 Sacks, hat jetzt glaube ich 12,5, läuft ganz gut. Und was mich wieder gefreut hat, dann eben gerade ne, Gross Matos mit dem Forced Fumble. Wie man sagen, der muss immer so ein bisschen so für seinen Starterplatz so eigentlich ein bisschen kämpfen oder sich ein bisschen was verdienen, weil er halt noch nicht so die shiny Moments hat. Aber das war natürlich dann einfach auch, wie du vorhin sagtest, dann schon so ein Schlüsselmoment auch gleich für das Spiel, ne? Und dann
aber du meinst nicht Momentum. Den Forced Fumble, sondern die Recovery, ne? Richtig?
Ja, ich meine,
okay,
ja,
genau.
Ja, klar.
Okay. Ja, genau. Also das freut mich in dem Fall. Also viel hat man ihn ja auch leider nicht gesehen. Aber du hast vollkommen recht. Das war für mich der Moment, the moment of the game.
Ja. Und ansonsten habe ich ja über die J.C. Horn-Verletzung haben wir schon gesprochen und dass da dann eben Keith Taylor der Next Man up ist. Henderson hat sogar fast das komplette Spiel gespielt. Ich habe den aber gar nicht gesehen, so oder nicht so oft.
Ich habe den einmal gesehen im Special Teams. Da hat Shai Smith doch einen Punt gemufft. Und CJ Henderson hat den gesichert.
Ah ja, okay. Ja,
da ist er mir das eine Mal aufgefallen tatsächlich, aber so richtig im Spiel aufgefallen ist er mir tatsächlich auch nicht. Nein.
Jo, von daher kann man sich jetzt hier mit dem Defensive Game Ball auch wahrscheinlich leicht machen.
Du nimmst dann wahrscheinlich Brian Burns.
Ich nehme dann halt Brian Burns.
Ja, ich würde tatsächlich Yito Gross Matos nehmen.
Auch gut.
Auch weil ich ihn nur einmal, also ich habe ihn nur einmal gesehen, aber wie gesagt, das war also Brian Burns für seine Insgesamtleistung dann wahrscheinlich, weil 2 Sacks und 3 Quarterback-Hits, das ist ja schon. Das war schön, weil der das Spiel davor auch sehr ruhig war irgendwie. War das mal wieder richtig gut, ihn da durchbrechen zu sehen. Und Gross Matos halt, weil es ein wichtiger Moment oder der wichtigste Moment aus meiner Sicht im Spiel war. Ansonsten die Defense solide, aber nicht weiter groß aufgefallen, ne?
Also wie gesagt, die Schwachstellen gerade so in der Secondary hast du ja auch bei den Passspielzügen so ein bisschen gesehen, ne? Und ich glaube, die Touchdowns von den Lions, das waren ja auch alles, die gingen alle über den Tight End, ne? Oder?
Ja.
Wie hieß er noch?
Zylstra,
wie genau.
Wie hieß er noch?
Aber nicht Brenton, sondern
Shane. Ja.
Sind das Geschwister?
Ja.
Ja, gut. Das liegt ja manchmal nahe, aber nicht immer.
Ich glaube, die spielen beide tatsächlich auch bei den Lions. Also auch beide Silstras sind da, aber Shane ist der, der spielt. Und Brandon, ich glaube, der ist der noch im Practice Squad oder so, aber der ist auf alle Fälle nicht aktiv gewesen, glaube ich, an diesem Wochenende. Mhm.
Ja, und somit war das ein grandioser Sieg, ein toller Spieltag. Und wir stehen jetzt bei 6-9 und damit schon haben wir letztens schon gesagt, ne, hat jetzt Steve Wilkes auf seine Kappe gehen jetzt 5 Siege. Das hat Matt Rhule die welche Saisons geschafft? Ich glaube, er hat 2 dazu gebraucht, ne?
Ja.
Ich habe das so verdrängt, ich muss noch mal kurz die Records nachschlagen. Ich weiß, ich habe sie ja richtig geschätzt in dem letzten Jahr. Jetzt ist das war also die Saison 2021. Rekord 5-12 und 2020. Ja, wo steht das? Das steht hier. Das ist dann 5-12.
Stimmt, wir haben 2 Meter dann.
Ja. Also Steve Wilkes, noch einen Sieg bitte, dann ja.
Mach mal 2 draus.
Stimmt, mach besser 2 draus. Und jetzt kommt, wie gesagt, am Anfang schon das Spiel der Spiele. Am kommenden Sonntag. Ich freue mich da wirklich drauf. Gerade wie gesagt, ne, wenn es so ein entscheidendes Ding ist, noch geiler wäre es, wenn es ja wirklich dann Woche 18 wäre und dann sich am letzten Spieltag entscheidet. Das habe ich aber auch oft gesagt, dass ich das ganz gerne so mag und ich dann natürlich gebrandmarkt bin durch meine in Anführungsstrichen Panthers-Karriere und der Dezember immer. Jetzt müssen wir halt noch 4 Wochen Podcast machen, aber es ist ja eh schwierig.
Ja.
Was denkst du denn? Also Buccaneers, ne, halt trotzdem auch irgendwie ein komisches Team, trotz Tom Brady. Aber jetzt auch alles andere als dominant. Ich meine, man hat sie jetzt schon ja auch schon mal geschlagen, sehr dominant in diesem Jahr. Ne? Das war das Spiel, als die Kollegen vom German Ride alle vor Ort waren und sich das live anschauen konnten. Und jetzt eben zu Hause in Tampa Bay. Die Panthers sind, glaube ich, schon Underdog, was die Buchmacher angeht. Mhm. Aber ja, also ich meine, wenn man die Detroit Offense so schlagen konnte, dann sollte das da auch möglich sein. Und also gerade von der Offensive Line der Panthers, wenn die so spielen wie jetzt nochmal am Samstag, dann ja, eigentlich müsste doch was drin sein.
Genau das macht mir Sorge leider, weil das ist meine Hoffnungen sind schon wieder so groß, dass da was Gutes passiert, dass ich einfach Angst habe. Ich kann eigentlich nur enttäuscht werden, aber gut, wie willst du enttäuscht werden, weil du kannst nicht davon ausgehen, dass du gegen diese du kannst nicht davon ausgehen, dass die Panthers jetzt noch 2 Spiele nacheinander gewinnen.
Ja.
Das ist ja nun nicht sehr typisch für die Panthers.
Ja.
Irgendwie.
Ja.
Ich habe hier noch eine kleine Breaking News vielleicht, weil ich es gerade lese. Steve Wilkes hat gesagt, dass die Operation von JC Horn gut verlief, dass er ihn in 10-12 Tagen nochmal evaluieren will und dass Horn zurück sein könnte für das Saints-Spiel.
Okay,
also
krass.
In Woche 18.
Ja gut, aber andererseits, ne, also das machte dann wirklich nur Sinn, wenn man das Buccaneers-Spiel gewinnt, weil ansonsten brauchst du ihn ja nicht
zurückholen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, nach dem Spiel selber hatte da nicht Brian Burns gesagt, er möchte, also Brian Burns war, glaube ich, der Erste, der sich klar geäußert hat und gesagt hat, das Handgelenk von Horn ist gebrochen und ich möchte den diese Saison nicht mehr spielen sehen. Mhm. So, also absolut vernünftiger Satz, wie ich finde. Und ich würde es mir tatsächlich auch für das Saints-Spiel überlegen. Ja, doch, wenn es noch drin wäre und Horn wäre, schwierig. Also für diese Woche ist er auf alle Fälle gegen die Buccaneers erstmal raus, so, weil wir das ja uns vorhin gefragt haben und uns nicht vorstellen konnten. Aber in 10-12 Tagen wird noch mal geguckt, wie es ihm denn so geht. Ja.
Bevor wir den Scouting Report von Tom einspielen, wäre jetzt natürlich ist so meine Sicht auf die Dinge ist natürlich, eigentlich muss der Gameplan der Buccaneers ja so aussehen, verstärkt aufs Passspiel zu setzen und dann eben über Mike Evans oder Julio Jones gegen Keith Taylor irgendwie stehen zu lassen und CJ Henderson, und vermutlich ist das, also was die Receiver-Qualität ja angeht, auf der Seite schon eher ein Mismatch.
Oder Julio Jones ist fit und bei den Buccaneers auf dem Feld?
Ich gehe davon aus, dass er fit ist, ja. Ist der schon kaputt schon wieder?
Ich habe schon wieder völlig vergessen, dass der bei den Buccaneers mittlerweile
steht. Ja, Julio
Jones. Aber dann muss bei den Buccaneers. Dann muss Josh Norman starten. No matter what.
So, also ich meine, Julio Jones ist natürlich auch weit entfernt von seiner Prime, aber Mike Evans halt ist halt schon einfach ein sehr, sehr dominanter Receiver. Und da ich frage mich, wie gut das geht.
Ja, es wird super schwierig, glaube ich, ne, weil, keine Ahnung, also Tom Brady ist ja nun jemand, der den Ball auch sehr schnell los wird, und wir mit unseren, ja, mit unserem angeschlagenen Cornerback-Room irgendwie, ich glaube ja immer an Wilkes, dass der dann einfach viel blitzen lässt, aber ich glaube, da ist der gute Tom Brady aus Teflon, insofern.
Ja, es ist halt trotzdem dann Tom Brady, und ja, sie haben echt schlechte Spiele gehabt, aber ich meine, die wollen auch in die Playoffs oder die NFC South gewinnen. Von daher, ja, ich will mir da auch nicht zu große Hoffnungen machen. Ich bin dann lieber überrascht. Wir hören mal rein, was sich der Tom so gedacht hat. Der hat nämlich auch noch einen ganz interessanten Ansatz dabei.
Are you that fast guy? Yeah. Oh, okay. I figured you were. I was just trying to make sure. Hey, what was that route?
Moin. Ja, wir haben jetzt ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers. Wenn wir das Spiel verlieren, sind wir aus den Playoffs raus, haben keine Chance mehr, diese zu erreichen. Wenn wir aber das Spiel gewinnen, dann sind wir auf einmal auf dem ersten Platz in der NFC South und ja, und haben dann gute Chancen, in die Playoffs einzuziehen. Gucken wir uns mal ein bisschen die Buccaneers an. Ja, die schwächeln die sehr extrem. Und ja, was ist ihr immer Konzept ist, sehr oft, dass sie auf First Down laufen. Immer egal, wie es läuft, sie laufen sehr, sehr gerne auf First Down. Da haben sie ihre Running Backs, Rashad White, der viel, viel besser spielt als Leonard Fournette. Aber beide haben ihre Probleme. Und deswegen sieht man auch, nach Expected Points Added sind sie die schlechteste Rushing Offense der gesamten Liga. Und sie laufen trotzdem viel auf First Down. Das kann eine große Chance sein für die Panthers, wenn die Buccaneers das wirklich die ganze Zeit durchziehen, auf First Down zu laufen. Second Down sehen wir jetzt sehr oft bei ihnen, die spielen empty. Das haben sie letztes Jahr auch gemacht, also dass sie keinen Running Back im Backfield haben. Und ja, haben sie wirklich letztes Jahr extrem geile Plays gemacht. Brady wirklich downfield, Mike Evans getroffen, Chris Godwin getroffen. Diese Spiele hat er immer noch. Und er wirft auch noch, ist sehr reaktionsschnell, also trifft sehr schnell seine Entscheidung dann. Aber was man jetzt sieht, sind nur noch sehr, sehr kurze Pässe. Also das ist so eine richtige Stelle. Das heißt, sie auf First Down haben ein schwaches Running Game, auf Second Down nur ganz, ganz kurze Pässe. Dann kommen sie oft in die Third Down Entscheidung. Und da sind sie einfach nicht gut. Tom Brady kommt mit dem Druck nicht so klar, denn die O-Line ist ja wirklich schlechter geworden bei den Buccaneers. Und da ist jetzt wirklich die Chance unserer Panthers anzugreifen. Brian Burns, das könnte ein Spiel sein, wo es wirklich, das ist eigentlich so sein erstes wichtiges Spiel. Das ist ja quasi ein Playoff-Spiel und ein K.O.-Spiel kann man es fast auch schon, auch wenn es jetzt nicht die Playoffs sind, aber es ist quasi ein K.O.-Spiel für Brian Burns das erste Mal so in der NFL, dass er in diese Situation gerät, und jetzt wird es wichtig sein, dass er in diesen Situationen wirklich anfängt zu scheinen, Plays macht, und da kann denn, ja, das kann uns zum Sieg führen. Derrick Brown, bisschen abgeflacht jetzt so die letzten Spiele, kann sich jetzt aber auch nochmal zeigen, jetzt fängt es an wichtig zu werden, und dann ist jemand wie Derrick Brown auch sehr, sehr wichtig. Die Buccaneers, sie sind dieses Jahr, sie sind nicht schlecht in der Offense, sind aber auch nicht ganz so gut wie sonst immer. Sie sind nach Expected Points nach einer Passing auf Platz 14. Und ja, wo sehe ich ihre Stärken, wenn sie auf First Down nicht nur laufen? Das Laufspiel, das werden wir gut verteidigt kriegen. Vielleicht wird es ein, zwei Big Plays geben, aber insgesamt werden die das nicht schaffen, ein gutes Laufspiel aufzuziehen. Wir haben es in ein, zwei Spielen gesehen, da haben sie nicht verbissen an dem Lauf festgehalten. Da haben sie auch mal mit Play Action gespielt, denn ja, auf ihre Wide Receiver, Mike Evans, Chris Godwin. Julio Jones wird auch mitspielen in diesem Spiel, denke ich. Und auch der Tight End, Kate Otten. Das sind alles Spieler, die sie dann per Play-Action einsetzen können. Und dann spielen sie auch besser. Diese Offense will aber unbedingt Ball laufen, obwohl sie halt eigentlich nicht gut laufen können. Und ja, das wird halt spannend sein. Die Defense, da ist es ein bisschen schwieriger, weil sie können halt relativ gut den Pass verteidigen. Das heißt, wenn wir passen müssen, in lange Third Downs kommen, dann könnte es problematisch werden. Joe Tryon Shoyenka ist ihr stärkster Pass-Rusher eigentlich. Sie haben dann auch noch JPP, der aber auch nicht mehr ganz so stark ist. Und ja, die Linebacker sind eher so das Prunkstück. Devin White, der viel blitzt, und auch Lavonte David, einer der besseren Coverage-Linebacker. Das ist so ihre Stärke. Und natürlich dann hinten das Backfield, Safety Antoine Winfield Jr., einer der besten Safeties der gesamten Liga, Carlton Davis, Jamel Dean. Das ist ein gutes Paket. Und sie sind eine Passing-Defense nach Expected at die Nummer 7. Also, wenn wir in lange Third Downs kommen, das kann ein Problem werden. Wo sie ein bisschen schwächer, und das könnte die Chance für uns sein, ist die Laufverteidigung. Da sind sie nur die Nummer 19 der gesamten Liga. Und ja, Vita Vea, dieses ganze Jahr schon nicht dabei, verletzt. Dafür haben sie halt Akeem Hicks, auch ein richtig guter One-Defender. Und ich sag mal so, sie insgesamt können sie relativ solide den Lauf stoppen, aber sie lassen immer wieder Big Plays zu. Und ja, unsere O-Line, die ist verdammt stark. Das ist eine Chance für unsere O-Line, wirklich Druck zu machen, die D-Line der Buccaneers zu dominieren. Ja, und dann, glaube ich, könnte man ähnliches Spiel, natürlich sowas für die Lions werden wir wahrscheinlich nicht wiederholen können, aber ansetzen, dass wir auch wieder ein dominantes Laufspiel haben, dass wir nicht in diese Third Downs kommen, wo man ein bisschen Schiss hat, dass Darnold Mist baut. Ja, und dann können wir wirklich auch dort punkten. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Matchup. Die Buchmacher, die sehen relativ deutlich so, also jetzt nicht so, wie es zwischenzeitlich schon mal war in der Saison, aber die sehen relativ deutlich die Buccaneers als Favorit. Einfach halt, weil die eine gute Passverteidigung haben und die sehen halt deren Passing-Game mit Evans. Tom Brady ist einfach noch ein guter Quarterback. Und das ist ein wichtiges Spiel. Ich glaube, darauf setzen die meisten noch. Ja, und dann Mike Evans haben sie halt, Chris Godwin. Darauf setzen die Buchmacher. Und ich muss ehrlich sagen, dass gerade nach der letzten Woche, was die Buccaneers gesagt haben, ist mir das ein bisschen zu hoch. Ich persönlich sehe sogar ganz leicht die Panthers als Favorit. Auch wenn man natürlich sagen muss, wenn die Buccaneers es schaffen, unser Laufspiel zu stoppen, dann kann es richtig kritisch werden, weil ich glaube, dann gewinnt die Buccaneers relativ klar auch, und das sehen halt die meisten Buchmacher. Ich persönlich glaube halt aber, dass wir unser Laufspiel durchsetzen können und sehe zumindest ein spannendes Spiel, wenn nicht sogar uns als Panthers als Favoriten. Ja, und dann steht den Playoffs eigentlich nichts mehr im Wege.
Ja, danke schön, Tom, für dein Scouting Report. Tom ist also der Meinung, dass die Buccaneers sehr viel aufs Laufspiel gehen, weil sie das die ganze Saison schon machen, zwar mehr oder weniger erfolgreich. Da wäre dann natürlich schon die Chance für die Panthers da, das Matchup zu gewinnen. Mhm. Interessant finde ich tatsächlich den Ansatz zu sagen, hey, das ist jetzt das Playoff-Spiel und dann muss jemand wie Brian Burns, der noch überhaupt nicht in der Situation war, zu sagen, hey, jetzt geht's wirklich um was und das ist, jetzt ist das Spiel und jetzt hol irgendwie alles aus dir raus, was irgendwie geht. Das ist eine Perspektive, die ich so noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Das, ja, bin ich auch gespannt. Vielleicht kommt jetzt wirklich die aggressiven Blitzes und so bei rum. Keine Ahnung.
Mhm. Ja, ich denke da mal, da wird ordentlich gearbeitet. Ich glaube, wir sehen ein komplett anderes Spiel, als man sich vielleicht das vorstellen könnte.
Wahrscheinlich. Noch. Mhm. Und ja, also Laufverteidigung waren die Buccaneers eigentlich auch immer gut. Sie sind nicht mehr so gut wie in den letzten Jahren. Aber auch da, ne, das muss jetzt, das muss erst nochmal so gut funktionieren, wie jetzt auch, ne? Das kann dann auch wieder so ein Pittsburgh-Spiel dabei rausfallen. Deswegen, ja, wir hoffen jetzt einfach mal, aber trotzdem, wir versuchen natürlich positiv gestimmt zu sein.
Also nach dem Spiel letzte Woche, also das ist, es geht halt, das ist unser Saisonfinale im Moment.
Ja, absolut.
Und da kann man sich ja nur drauf freuen und sehr, sehr positiv sein und mit, keine Ahnung, unverstelltem Blick und Neujahrskater einfach richtig viel Spaß dran haben. Also ich freue mich richtig.
Und einfach mit realistischen Einschätzungen gehen. Und also ich glaube trotzdem, wie das ausgeht, kann man die Saison, so wie sie jetzt war, dann schon deutlich positiver abhaken als die letzten beiden. Und dann können wir tatsächlich anders gespannt sein auf das, was dann kommt und was passiert Anfang des Jahres.
Total.
Jo, dann war's das. Wir können noch kurz über Fantasy Football sprechen. denn ich habe es geschafft, in unserer Hörerliga ins Finale einzutreten. Einzutreten ist auch gut. Bin da leider jetzt so ein bisschen ja von Verletzungen geplagt, denn ich hatte ja Jalen Hurts als meinen Quarterback, der mir sehr, sehr viele Spiele gewonnen hat, der jetzt natürlich letzte Woche nicht gespielt hat und vermutlich, das ist noch nicht so ganz raus, aber auch in der kommenden Woche spielen wird. Ich hatte mich dann natürlich mit Backup-Quarterbacks versorgt, unter anderem mit Derek Carr. Und jetzt kam vorhin die Meldung, dass Derek Carr gebencht wird und der gute Herr Stidham für die Raiders spielen wird. Das heißt, das ist dann nun mal auch nix. Und wir haben jetzt die, oder ich habe jetzt die Entscheidung auf Quarterback zwischen Sam Darnold und Mike White. Wenn das Sam Darnold gewinnt und dann die Panthers natürlich das Spiel auch noch gewinnen würden, das wäre natürlich das absolut größte Kino. Und ich dann natürlich auch, ne, hier dann als Sieger in der Hörerliga hervorgehe.
Als mein Nachfolger.
Als dein Nachfolger.
Ja.
Das wäre natürlich auch, was, oder? Kannst du mir dann feierlich das Zepter verbal überreichen?
Na klar, Sword of Omen. Ne?
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen, das ist so ein bisschen mein Problem. Und dann stellen sich natürlich jetzt so ein bisschen so die defensiven Fragen und hoffen, dass nichts weiteres passiert. Ich habe natürlich auch Christian McCaffrey in meinem Kader, der auch sehr solide abgeliefert hat in den letzten Wochen. Aber auch, ne, Panthers-Fans erinnern sich, jede Woche auf dem Injury Report steht wegen seinem Knie. Mhm. Ist jetzt auch wieder questionable, aber ich glaube, das ist für San Francisco relativ alternativlos, dass er spielt, zumal mit, ich habe jetzt noch kein Spiel ausführlich gesehen von San Francisco, wie Brock Purdy auf dem Feld stellt, ob McCaffrey da so involviert ist. Hat jetzt letzte Woche gegen Washington gar nicht mal so viele Punkte gemacht. Sie spielen jetzt gegen Las Vegas tatsächlich. Mhm.
Da könnte was Gutes bei rauskommen. Also
könnte eigentlich die 49ers-Defense eigentlich auch eine ganz gute Sache sein, aber an die komme ich jetzt natürlich nicht ran.
Sehr wahrscheinlich nicht, ja.
Die hat übrigens der Kai.
Ich habe die 49ers-Defense?
Du hast die 49ers-Defense.
Ist es wirklich so?
Das ist so, ja.
Moment, das ist mir. Ich habe die 49ers-Defense, das finde ich ja gut. Ich habe Patrick Mahomes, ich habe die 49ers-Defense. Joe Mixon, Stevenson, Terry McLaurin, Dante Foreman und ich spiele um den letzten Platz. spektakulär. Also das ist mal nicht schlecht, tatsächlich. Das habe ich sehr gut gemacht offensichtlich diese Saison. Ich hatte noch kurz überlegt, ob ich meinem Gegner nicht die Frage stelle, ob wir versuchen wollen, das schlechteste Team aufs Feld zu bringen, aber wirklich mit Spielern, die auch wirklich Starter sind, um zu gucken, wer es schafft, Letzter zu werden sozusagen.
Mit 20 Punkten oder so.
Irgendwie sowas, ja. Ja, ich meine, also mit 20 Punkten, ich muss noch mal kurz gucken. Dein Halbfinale war ja auch ein bisschen absurd, kann das sein?
Ja. Oh. Das war absurd, ja. Ich glaube, mein Gegner hatte dann irgendwie 27 oder irgend sowas.
Nee, 46 Punkte. Aber 46 Punkte ist auch schon ganz schön
wenig. Genau, das waren dann die 20 waren, da hatte er dann, glaube ich, noch ein Spiel übrig. Aber ja, weil der eigentlich auch einen ganz guten Kader hat, aber gut, ne, die Lions-Defense dann natürlich mit negativer Punktzahl.
Es hat ihm jeder Spieler, außer Daniel Jones, hat ihn im Stich gelassen. Ja. Jeder einzelne Spieler hat ihn im Stich
gelassen. Josh Jacobs, 5 Punkte. Na,
DeAndre Hopkins, 0,9. Das ist also wirklich sehr, 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 sehr absurd tatsächlich, was er sich da gefallen lassen musste. Ja, aber es ist schön. Also das ist, so macht's, ich finde, Fantasy Football macht richtig Spaß, wenn es so abgeht irgendwie. Ich bin in meiner Stammliga tatsächlich auch ins Finale gekommen, auch nur durch den letzten Spieltag, weil ich die Chargers Defense, ich brauchte noch 20 Punkte und ich hatte die Chargers Defense und Mike Williams. Und 20 Punkte ist gar nicht mal so wenig, aber die Chargers Defense hat das alleine hingekriegt.
Krass.
Mit 20 Punkten. Das war sehr schön, auch wenn ich dafür sehr viel Hate in meiner Fantasy-Football-Gruppe eingesteckt habe nachher, weil sie alle für meinen Gegner waren. Es ist nicht das erste Mal, dass das bei mir passiert, dass sie es nicht mögen, dass ich es ins Finale schaffe. Vielleicht wegen des Umstandes, dass wir seit 7 Jahren diese Liga spielen und ich in diesen 7 Jahren ist das jetzt mein 4. Finale.
Oha.
Ja.
Stimmt. Ein erfolgreicher Fantasiespieler.
Tatsächlich. Und ich habe es ganz gut analysiert. Ich weiß nicht, ob ich. Nee, das also ich habe analysiert, woran es liegt, dass ich immer sehr erfolgreich bin, aber deine Taktik ist eigentlich eine ähnliche. Darüber reden wir aber vielleicht gleich nochmal.
Gut, dann lassen wir es gut sein. Für heute. Das ist außerdem die letzte Folge in diesem Jahr. Von daher wünschen wir natürlich allen Hörerinnen und Hörern einen guten Rutsch. Übertreibt's nicht mit dem Feiern. Ihr müsst ja Sonntagabend fit sein und die Panthers emotional und verbal vom Sofa aus anfeuern. Das
auf jeden Fall.
Ne? Herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass wir im Dezember auch so ein paar wichtige Folgen aufnehmen konnten zum ersten Mal. Das verspricht einen positiven Ausblick auf das kommende Jahr und die kommende Saison. Und ja.
Without further ado, I will say something that I've been wanting to say for a long time. Keep pounding.
Und wir sind dann nächste Woche wieder für euch da mit Keep Talking und ihr hoffentlich auch.
Mit Keep Listening.
Macht es gut. Tschüss.
Ciao, ciao.